Moin, moin, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live und begrüße euch recht herzlich bei einer neuen Folge meines wunderschönen, schnuckligen, kleinen Podcasts. Und wie die letzten Male schon öfter, habe ich dieses Mal wieder einen ganz fantastischen Gast mitgebracht. Und zwar heißt sie auf Instagram Dividendella. Wir nennen sie Ella. Und sie ist, ja, ich sag mal, Expertin, Spezialistin für das Thema Aktien und Dividenden. Liebe Ella, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns in echt tatsächlich noch gar nie getroffen bisher. Ich habe die Ella über Instagram gefunden, da folge ich ihr schon seit einiger Zeit und da macht sie auch super Content genau zu diesem Thema. Und da ich gedacht habe, ich bin ja selber auch als Finanzberater tätig, aber in meinem Podcast war bisher noch kaum Finanzcontent, könnte man doch wieder mal eine schöne Folge genau über dieses Thema machen. Und da habe ich ein bisschen geguckt, wer sich denn da am besten eignen würde. Und da ich gerade genau zu diesem Zeitpunkt was von dir gesehen hatte, habe ich gedacht, frag dich doch einfach mal, ob du Bock hast. So, und da die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer dich ja wahrscheinlich noch nicht kennen, stell dich doch gerne ein bisschen mal vor. Wer bist du? Was machst du so? Und was qualifiziert dich, über dieses Thema hier zu sprechen?
Ja, sehr gerne. Also, wie du schon angesprochen hast, ich bin die Ella. Ich bin 29 Jahre alt. Ja, und das Thema Geld und Finanzen hat im Endeffekt angefangen mit meiner Bankausbildung. Ich habe nach dem Abitur eine ganz klassische Ausbildung gemacht im Bankenbereich, also zur Bankkauffrau. Habe dann 2015 einen kleinen Geldbetrag von meinen Eltern bekommen und hatte dann, ich glaube, insgesamt durch alles, was ich gespart hatte, 40.000 Euro auf dem Konto, was ja im Alter von 20 Jahren auch schon eine kleine Summe ist, sage ich mal. Und damals gab es ja auch kaum Zinsen und ich konnte auch bei anderen Leuten aufs Konto schauen und habe tatsächlich bei meinen Großeltern geschaut und die hatten Aktien. Und so habe ich dann eben angefangen, leider im April 2015, wo viele Aktien auf einem Höchststand waren, in Eigenregie ein bisschen zu investieren und habe auch zugegeben, wirklich jeden Fehler gemacht, den man am Anfang halt so machen kann. Und mittlerweile habe ich eben 9 Jahre Erfahrung und kann eben sagen, ich habe unglaublich viel gelernt. Ich bin natürlich kein 100% perfekter Experte oder sowas, aber ich teile vor allem auf Instagram eben sehr gerne meine Erfahrungen, was ich alles so für Fehler gemacht habe, was ich alles so mitgenommen habe, auch was ich in Zukunft vorhabe, was meine Strategie ist etc. Und das betreibe ich so hobbymäßig. Ich verdiene damit auch kein Geld, deswegen poste ich auch nur ungefähr einmal im Monat. Aber es macht mir Spaß, so als Hobby.
Das finde ich ja spannend, wenn du ehemalige Bankberaterin bist. Also du hast die Ausbildung da auch abgeschlossen und dann auch
Genau.
gearbeitet dort.
Ja.
Dann kannst du uns ja, du bist ja quasi anonym. Dann kannst du uns ja hier mal so ein paar schmutzige Insider verraten, wie das Bankgeschäft, das Endkundengeschäft denn eigentlich tatsächlich läuft. Weil ich habe halt viele, ich bin ja Finanzmakler und ich habe da sehr oft die Situation, dass halt Kunden von ihrem Bankberater beraten sind. Und mir dann die Frage stellen, ja, warum ist das denn nicht unbedingt das Beste? Kannst du dazu was sagen?
Auf jeden Fall. Es ist ja so, jede Bank, sei es Raiffeisen Bank oder Sparkasse, bietet ja auch nur ihre eigenen Fonds und so weiter an, die ja eben auch mit den Verbundpartnern, also die haben ja ihre Verbundpartner, zum Beispiel die Raiffeisen Bank, Bausparkasse Schwäbisch Hall oder die Union Investment. Und die bieten logischerweise ja auch nur von diesen Partnern etwas an. Das heißt, jemand wie du kann ja wahrscheinlich, also ich habe jetzt noch nicht mich genau beschäftigt damit, was du ganz genau anbieten kannst, aber du kannst ja wahrscheinlich auch andere Dinge anbieten, außer so gewissen Dingen von gewissen Partnern, denke ich mal.
Genau, ungebundene Beratung. Genau, und warum ist das besser?
Naja, ich meine, natürlich gerade bei der Raiffeisen Bank, ich kann ja gerne offen ehrlich sagen, ich war bei der Raiffeisen Bank, da wird versucht, eben schon bedarfsgerecht zu beraten. Aber manchmal hat eben die Bank nicht die Dinge im Repertoire, die vielleicht für den Kunden jetzt gerade am besten sind. Auch wenn man sich natürlich anstrengt, dem Kunden das zu vermitteln, was ihn am meisten voranbringt, kann es natürlich sein, dass du vielleicht von einem anderen Anbieter die Sachen für dich günstiger bekommst.
Ich habe ein paar Bankberater in meinem Kundenstamm und die haben mir erzählt, da können wir es mal kurz verifizieren, ob das bei dir auch so war oder ob das immer noch so ist, dass es dort so lief, dass man halt gewisse Quoten, Vermittlungsquoten erfüllen musste. Also dass quasi am Anfang des Monats der Filialleiter in die Filiale kommt und sagt, so Müller, Sie diesen Monat 50 Bausparverträge, 200 Tagesgeldkonten und so viel, hier ist Ihr Kundenstamm, viel Spaß. Ist das noch so?
Also ich muss dazu sagen, ich habe die Bank 2016 auch schon verlassen, weil ich dann die Ausbildung gemacht habe und danach noch relativ kurz da war. Bei der Raiffeisenbank war es auch zumindest damals bis 2016 nicht so stark vertriebsgetrieben. Also ja, natürlich bekommen die Kundenberater auch Ziele, aber ich glaube, das waren mehr Jahresziele, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, es war es auch kein Weltuntergang, wenn man die nicht erfüllt hat. Aber klar, diesen Verkaufsdruck und Abschlussdruck hat man natürlich auch im Nacken.
Okay, verstehe. Gut, dann kommen wir mal zu diesem ganzen Aktienthema. Du hast gesagt, du hast da mal ein bisschen angefangen und hast erstmal ganz, ganz viele Fehler gemacht, hast dann aber für dich irgendwann so deinen Weg gefunden. Was ist denn das für ein Weg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich dachte immer, das ist wirklich so klassische Dividendenaktien und vor allem Cashflow aufbauen. Das habe ich die letzten Jahre auch gemacht, bis ich jetzt vor ein paar Monaten, ich glaube, bei um die 400 € Netto-Dividende im Monat war, was ja auch beachtlich ist.
Schön.
Aber ich glaube, so eine Strategie ist irgendwie immer so ein bisschen am sich weiterentwickeln. Also man hat nie die perfekte Strategie. Ich glaube, dazu habe ich die Tage auch mal einen Instagram-Post gemacht. Und ich nehme immer noch Dividendenaktien, aber ich habe einfach die Auswahl meiner Aktien ja, neu überdacht und bin jetzt auch nicht nur auf Dividende und hohe Ausschüttungen gegangen, sondern eben hauptsächlich auf Dividendensteigerung, dass eben die Dividende jährlich mehr wird, auch wenn die Unternehmen momentan vielleicht nur 1,5% statt 5% ausschütten. Aber es ist ja auch ein wichtiger Faktor, den man da nicht außer Acht lassen sollte. Und da achte ich in letzter Zeit vermehrt drauf.
Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du verdienst bereits 400 € netto monatlich nur durch Dividenden. Ist das richtig?
Also hatte ich, bevor ich jetzt ein bisschen umgeschichtet habe in ETFs, ich glaube, momentan sind es jetzt dann um die 200, 250 €.
Okay, aber mit starken Wachstumsaussichten.
Ja.
Okay, das ist ja schon mal gar nicht mal, also das ist ja schon anständig. Das ist ja ein Minijob
Ja,
quasi.
ungefähr.
Der so da reinkommt. Also, ne, ich habe oft, wenn ich mit Kunden zusammensitze und die sich irgendwelche Sparraten vorstellen und wir dann gemeinsam mal angucken, was sind denn so die Einnahmeausgaben und dann stellen wir fest, die Sparrate, die du dir wünschst, kannst du dir gar nicht leisten, musst du noch einen Nebenjob anfangen. Hätte man schon dieses Dividendendepot, dieses Aktiendepot, dann bräuchte man den Nebenjob gar nicht. Das
Ja.
heißt, ich würde vielleicht ganz gerne einmal den Fokus ein bisschen darauf legen, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, boah, 400 oder 200 € Netto-Dividende im Monat zusätzlich, finde ich ganz nice. Was muss man denn dafür machen?
Ja, also ich muss sagen, also mein Depot hat Stand heute, ich glaube, 136.000 €. Davon gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, haben meine Eltern mir um die 65.000 beigesteuert. Ja, man muss halt eine relativ hohe Sparrate haben. Ich wohne teilweise daheim, teilweise bei meinem Freund. Das heißt, ich zahle auch im Alter von 29 keine Miete. Ich habe kein Auto. Das sind alles so Faktoren, die reinspielen. Wenn man sich natürlich ein Audi für 30.000 kauft und sagt, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß, sind es halt 30.000, die vielleicht irgendwo im Depot fehlen. Natürlich muss man auch nicht so richtig super frugalistisch unterwegs sein, nach dem Motto, ich fahre nur Bahn, ich habe nur einen Jutebeutel und keinen Rucksack und was auch immer. Also man muss halt so ein Zwischending finden zwischen sich was gönnen, Sachen konsumieren und eben sparen. Und ich habe den Fokus halt eben schon relativ auf Sparen gelegt, weil ich auch einfach relativ sparsam erzogen wurde, sage ich mal. Und konnte so, also ich habe ja auch noch andere Vermögenswerte außerhalb meines Depots, mittlerweile eigenständig um die 100.000 € zusammensparen, eben plus von dem, was ich von meinen Eltern bekommen habe.
Das heißt, wenn jetzt jemand Nehmen wir mal diese Person, die jetzt zuhört und jetzt gerade gesagt hat, boah, cool, ich will anfangen, und die hat jetzt deine Antwort gehört, dann ist auch scheiße. 65.000 Euro von den Eltern geschenkt, habe ich nicht. Miete muss ich zahlen, Auto muss ich auch zahlen. Würdest du sagen, man muss jetzt aber diese Startbasis haben, die du hattest, oder geht das auch, wenn man, ich sag mal, nicht so privilegierte Startvoraussetzungen hatte?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch viele Freunde, die ganz ehrlich von der Hand in den Mund leben, denen ich es auch nahegelegt habe. Es gibt auch schon einige, die jetzt aufgrund meines Hinweises, sage ich mal, investieren. Theoretisch kann man heutzutage mit 10 Euro im Monat anfangen. Es geht ja auch nicht darum, schnellstmöglich Millionär oder sowas zu werden. Man muss ja auch den langfristigen Sinn im Auge behalten. Und es ist ja zum Beispiel auch einfach fürs Alter vorzusorgen. Und wenn ich nur 20 Euro weglegen kann pro Monat, aber das eben 40 Jahre lang mache mit dem Zinseszinseffekt, kann ich eben schon sagen, im Alter habe ich dann vielleicht auch 300 oder 400 Euro Dividende im Monat zusätzlich. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so viel, aber in der Situation ist es halt dann schon, ja, positiv, was Gutes oder auf jeden Fall besser, als wenn man nichts gemacht hat.
Vielleicht, weil ich habe ja parallel gerade im Stream, bekomme ich gerade ein paar Fragen. Hier fragt jemand, was sind Dividenden? haben wir gar nicht erklärt. Okay, einmal quasi für absolute Anfänger. Was sind denn überhaupt Dividenden?
Im Endeffekt, da muss ich vielleicht mal kurz ausschweifen. Und
Gerne.
zwar,
Wir haben
wenn
Zeit.
man in Aktien investiert, gehört einem ja sozusagen ein Teil des Unternehmens. Und wenn das Unternehmen gut performt, dann bekommt man eben auch einen Teil, ja, ich sag mal, des Gewinns vereinfacht, eben für sein Investment ausgeschüttet. Das ist im Endeffekt genauso, wie wenn man jetzt eben Geld bei der Bank anlegt. Die Bank arbeitet damit. Die Bank zieht ja, ganz vereinfacht gesagt, ja auch Profit daraus, dass man sein Geld da anlegt. Und da bekommt man eben die Zinsen zurück. Und ähnlich ist es auch bei den Dividenden.
Und wie hoch sind die so?
Ja, das geht von 0 bis, ich habe auch schon Unternehmen gesehen, die 15% geben. Wobei,
15 Prozent?
ich denke, gesunde Werte liegen so bei, ja, 0 bis 4%. Weil alles, was ein Unternehmen ausschüttet, kann es ja auch nicht wieder reinvestieren, um zum Beispiel, wenn es ein produzierendes Unternehmen ist, Maschinen zu kaufen oder sowas. Deswegen, wenn eine Ausschüttungsquote zu hoch ist, geht das ja auch oft mit einem gewissen Risiko einher.
Okay, das heißt, ich sage jetzt für mich, Dividende klingt super. Ich habe jetzt, sagen wir, vielleicht 50 Euro, vielleicht 100 Euro, irgendwie sowas monatlich zur Verfügung und sage, ich will jetzt anfangen. Was muss ich dann machen?
Ja, ganz gute Frage. Es kommt immer wirklich drauf an. Also ich darf und so ja keine Sachen empfehlen, aber kompletten Anfängern sage ich eigentlich immer, nehmt einen ETF, den MSCI World zum Beispiel, weil damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Wenn man so einen Sparplan hat, einen Huni im Monat, setzt den auf den MSCI World, da hat man halt dieses Risiko von Einzelaktien nicht, weil ich bin da damals selbst reingefallen und habe Bayer damals halt so 150 Euro gekauft. War scheiße, ne? Weil ich einfach dachte, ich bin da wirklich mit dem Approach rangegangen, als ich 20 war. Ja, DAX ist gut, bei DAX-Aktien kannst du nichts falsch machen, da investierst du mal 2000 Euro. Rückblickend habe ich halt dann über die Jahre 1300 oder so Verlust gemacht. Für mich ist es nicht besonders viel Geld, für andere Leute vielleicht schon. Deswegen kann ich da einfach empfehlen, ein ETF zu nehmen, weil damit kann man auch relativ ruhig schlafen, also ich zumindest.
Wobei, wenn du vor 9 Jahren 2000 Euro in den DAX gesteckt hättest, hätte doch heute ein ganz gutes Ergebnis erzielt.
Ja, Bayer aber leider nicht.
Bayer nicht, das stimmt. Ja, Bayer. Okay, MSCI World, schüttet der aus, Dividenden?
Ich glaube, es ist 1% ungefähr, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe die thesaurierende Version, das heißt, der reinvestiert ja automatisch und kauft automatisch Anteile. Aber ich glaube, er hat um die 1%, wenn ich mich nicht irre.
Okay, das heißt, ich bin jetzt absoluter Anfänger, ich habe meine 100 Euro und ich richte mir jetzt ein Depot ein und bespare dann einfach im Sparplan 100 Euro monatlich MSCI World als Beispiel, hast du genannt. So, dann mache ich erstmal nichts falsch. So, wie lange dauert das dann, bis ich meine 400 Euro Monat habe?
Ein bisschen. Wenn ich das mal grob überschlage, ja, also wie gesagt, das ist ja auch, wie soll ich sagen, beim ETF ist es ja nicht dieselbe Strategie wie mit den Dividenden, weil der ETF an sich ja nicht unbedingt auf die Ausschüttung abzielt. Ich meine, da gibt es ja auch ETFs, die dann High Dividend und so heißen. Sowas habe ich auch noch zusätzlich im Depot. Ich denke, bei der ETF-Strategie geht es einfach darum, erstmal so ein bisschen Vermögen aufzubauen, erstmal ein bisschen was zusammenzusparen und vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Aber grob hatte ich immer so einen, ja, Netto-Durchschnitts-Dividendenanteil von 4%, glaube ich, einfach weil ich unglaublich viele High-Dividend-Titel hatte, die ja teilweise abgestoßen habe. Also kann man sagen, um die Frage abschließend zu beantworten, ich denke, so 100.000 Euro ungefähr braucht man dafür.
Okay. Wenn ich jetzt sage, alles klar, Anfängervariante wäre einfach Sparplan ETF, solange bis die Kohle drin ist und dann passt das. Check. Dauert mir aber zu lang. Ich würde gern irgendwie den schnelleren Weg gehen und das nicht über ETFs machen, sondern über Aktien. Wie geht man denn da am besten vor?
Ja, wenn man schon mal sagt, der schnellere Weg, das habe ich schon sehr oft probiert und es war immer sehr oft der schnellste Weg, um Geld zu verlieren. ja, deswegen, man sollte auf keinen Fall irgendwas blind kaufen. Zum Beispiel, man hat jetzt gerade 10.000 Euro und denkt sich, ich will das investieren. Man muss sich halt Gedanken machen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ne, also erstmal, in welche Titel investiere ich und ist der Markt vielleicht gerade überhitzt? Zum Beispiel so eine Nvidia. Es gibt Leute, die sagen, die ist sehr überhitzt. Es gibt Leute, die sagen, hey, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was eben so eine Kennzahl ist, ne, zur Bewertung von Aktien, das ist doch ganz okay. Also ich persönlich würde zum Beispiel jetzt nicht rein investieren nach diesem Bullrun, den die hingelegt haben. Aber es gibt eben Leute, vielleicht auch Anfänger, die denken, die ist gerade bei ungefähr 900, glaube ich, oder ein bisschen mehr, also Dollar. Und vielleicht geht die noch auf 2000 oder so. Aber ich glaube, viele Anfänger fallen dann da rein, die sehen, oh, es steigt, es steigt, es steigt. Aber es ist vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um genau da rein zu investieren. Deswegen, man braucht bei der Auswahl von Einzelaktien auf jeden Fall Geduld. Man muss den Markt beobachten und sollte dann schon ein bisschen Ahnung haben, sage ich mal. Gerade wenn man größere Beträge in irgendeine Aktie steckt, sollte man schon gucken, wo steht die auch vielleicht charttechnisch. Also ist sie gerade an einem hohen Punkt, hat sie gerade ihren Aufwärtstrend nach unten durchbrochen und ist irgendwo im freien Fall. Also da sollte man schon ein bisschen Ahnung haben.
Du hast jetzt mehrere Wörter genannt, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass der gemeine Zuschauer, die gemeine Zuschauerin damit jetzt gar nicht so viel anfangen kann. Da würde ich gerne, ich habe gerade ein bisschen mitgeschrieben, würde ich vielleicht nochmal kurz nachfragen, was genau du damit meinst. Du hast zum Beispiel gerade gesagt, Nvidia, viele sagen, ist überhitzt. Was heißt denn überhitzt?
Naja, also ist auch eine sehr gute Frage. Also ich schaue mir zum Beispiel auf TradingView den langfristigen Kursverlauf an. Und dann zeichne ich mir so Trendlinien, die so den Trend, den langfristigen Trend von oben nach unten begrenzen. Und dann sieht man eben, dass dieser Trendkanal, der damit entsteht, zum Beispiel richtig krass nach oben durchbrochen wurde. Also dass die Trendgeschwindigkeit jetzt einfach, dieser Anstieg so exponentiell zugenommen hat, wie so ein Graph aus Mathematik, 10. Klasse, so ungefähr nach oben. Und es kann ja halt einfach nicht ewig so weitergehen. Deswegen denke ich halt, also irgendwann muss es halt auch mal korrigieren und eine Korrektur wäre zumindest meiner bescheidenen Meinung nach da schon eher was Gesundes.
Dann hast du, glaube ich, das Wort Bullrun benutzt. Was ist das?
Das ist, ich kann super schwer erklären. Ich müsste mich eigentlich hinsetzen und googeln. Na gut, also wenn die
Dann sag
Kurse an der
Bescheid, sonst kann
Börse.
ich auch erklären.
Nee, ich kann es ja mal versuchen mit
Ja.
meiner Erklärung für Idioten, sage ich mal. Man sagt ja, es gibt bullische Kurse, wenn die Kurse steigen, und gibt bearische Kurse, ne, der Bär mit der Tatze nach unten, wenn die Kurse fallen. Und Bullrun, Kurse steigen, aber halt eben so. Ja, runmäßig. Alle rennen hin, alle schmeißen ihr Geld auf den Tisch und dadurch explodieren eben die Kurse. Ich hoffe, das habe ich richtig erklärt.
Ja, das passt. Okay, das heißt also, wenn wir jetzt mal bei unserem Beispielfall bleiben, Egal, ob es jetzt eine Sparrate ist oder ein Einmalinvestment. Wenn man sagt, ich will jetzt also eine Dividendenaktie kaufen, die darf nicht überhitzt sein, haben wir gerade gelernt. Und die Dividende haben wir auch gerade, also die Dividendenrendite darf nicht zu hoch sein. Um mal kurz zu erklären, was die Dividendenrendite.
Das sind die, ja, Prozentpunkte, also der Betrag in Prozent, den das Unternehmen ausschüttet pro Jahr.
Prozent wovon?
Auf den Betrag, den man rein investiert hat.
Okay, also auf den Aktienkurs quasi.
Genau, also wenn man jetzt 500 € in eine Aktie steckt, und davon 4% Dividendenrendite bekommt, hat man eben die 500 € mal 4 im Kopf ausgerechnet, sind das dann 20 €, ne?
Kopfrechnen darfst du mich nicht fragen.
Ich
Okay,
kann auch nicht unter Druck performen, also, aber ich glaube, es sind 20, ja.
Okay, also wir wissen, die Aktie darf nicht überhitzt sein. Wir wissen, die Dividendenrendite darf nicht zu hoch sein, aber auch nicht zu niedrig. Du hattest gerade vorhin gesagt, gesunde Werte wären wie viel?
Also meiner Meinung nach so um die 0 bis 4, wobei das kommt ja auch immer auf die Branche drauf an.
0 bis 4, okay. Das heißt, wenn ich jetzt Google bemühe, da gibt es ja wahrscheinlich diverse Vergleichsseiten. Und dann kriege ich jetzt, keine Ahnung, 50 Aktien als Ergebnis, die alle nicht überhitzt sind und die alle eine Dividendenrendite zwischen 0 und 4% haben. Wie
Vermutlich, ja.
treffe ich denn jetzt, also welche nehme ich denn davon? Wie finde ich das raus, wenn ich jetzt unerfahrener bin?
Ich denke, das kommt immer ein bisschen auch auf die persönliche Präferenz an. Also ich habe mein Depot natürlich auch nach Sektoren geclustert. Jetzt steige ich schon wieder in ein anderes Thema ein.
Ja, erklär gerne.
Aber man sollte ja auch gucken, dass man verschiedene Länder auswählt, wobei ein USA-Überhang eigentlich in jedem Depot zu finden ist. Also ich glaube so, ich habe auch mindestens 60, wenn nicht eher 70% USA, ist auch eigentlich vollkommen okay. Ich meine, da ist halt nun mal, ja, der Weltmarkt in Anführungszeichen. Und ich versuche natürlich auch nach Branchen zu gliedern. Das heißt, ich habe Pepsi im Depot, um hier Food und Beverages abzudecken. Ich habe Union Pacific, wo ich in Amerika hier den Eisenbahnverkehr abgedeckt habe. Oder Linde, die dann eben so Industriegase machen. Also alles Mögliche. Oder eine Bank, Bank of Nova Scotia zum Beispiel, eine kanadische Bank. Ja, deswegen, man sollte halt zum Beispiel nicht sagen, man steckt alles in ein Land, in einen Sektor. Und ich denke, für eine gute Diversifikation sollte man schon so mindestens 10 bis maximal 30 Werte haben. Man sagt ja ab 3, ich glaube 30 war es, ab 30 Werten im Depot ungefähr sinkt das Risiko nicht mehr. Also wenn man noch mehr diversifizieren würde als 30 bis 40 Werte, würde das Risiko gleich bleiben. Das heißt, man kann das dann nicht weiter verringern durch Diversifikation.
Okay, aber da musstest du ja zum Beispiel die Entscheidung treffen. Nehmen wir mal zum Beispiel Pepsi. Warum hast du jetzt Pepsi genommen und nicht Cola? Also Coca-Cola. Oder warum hast du Linde genommen und nicht BASF?
Ich glaube, Pepsi hatte ich, weil die mehr Unternehmen im Hintergrund haben. Bei Pepsi kennt man ja als Pepsi, aber die haben ja noch 30, 40 verschiedene Marken im Hintergrund. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, wegen des Trends, also des Kurstrends, das kann ich aber am Beispiel BASF und Linde besser erläutern. Wenn man die beiden Aktien nebeneinander liegt, sieht man einfach, dass BASF grottenschlecht performt, was den Kurs anbelangt. Und Linde, hier kommt wieder der vorhin angesprochene Trendkanal. Wenn man hier die Trendlinien anlegt, sieht man einfach, dass die einen wunderschönen langfristigen Aufwärtstrend haben. Die wachsen relativ langsam, dafür auch stetig. Und das ist einfach was, was ich eben in meinem Depot sehen möchte. Dazu kommt ja auch noch dann der Standortfaktor Deutschland, hier BASF und so. Klar ist der größte Chemiekonzern, aber es hat mich irgendwie nicht gecatcht, muss ich sagen.
Okay, aber daraus können wir jetzt schon mal ein paar weitere Kriterien ableiten. Zusätzlich zu dem, was wir vorhin hatten, also dass es nicht überhitzt ist und dass die Dividendenrendite in einem gesunden Bereich ist, dass wir einen Wachstumstrend haben.
Genau.
Würdest du das als Kriterium bezeichnen?
Ja, aktiver Aufwärtstrend.
Okay. Und was du gerade noch gesagt hast, ist, man sollte nach Sektoren clustern, also nach Branchen, dass man so ein bisschen überall, also quasi sich seinen eigenen vorbauen. Okay, gibt es noch weitere Kriterien, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall auch noch mit berücksichtigen?
Gut, was die Dividende anbelangt, dass die Unternehmen die Dividende ausschütten, diese eben jährlich steigern. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht genau. Bei Pepsi sind es wahrscheinlich mindestens 40 Jahre, die die jedes Jahr ihre Dividende gesteigert haben. Und momentan, wie viel geben sie momentan? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 2 Ebbes%. Pi mal Daumen, ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut. Momentan geben sie vielleicht 2, irgendwas Prozent auf das, was ich jetzt momentan investiert habe. Aber wenn die jedes Jahr nur um 10% oder so steigern, dann denkt man ja, okay, sind es halt nächstes Jahr schon 2,5, 2,75% oder so. Aber wenn man das eben langfristig weiterspinnt auf 10, 20, 30 Jahre, kriegt man irgendwann, keine Ahnung, 50% Dividendenrendite auf das, was ich eigentlich ursprünglich eingezahlt habe, also die Aktien, die ich gekauft habe. Und das sollte man langfristig beim Vermögensaufbau auf keinen Fall vernachlässigen.
Okay, cool. Damit haben wir schon einen super Katalog mit einigen Kriterien, die man berücksichtigen sollte. Eine Nachfrage habe ich jetzt noch zu deinem Depot. Du hast vorher gesagt vorhin, dass du erst bis vor kurzem vor allem auf möglichst hohe Dividende gesetzt hast, aber dann deine Strategie geändert hast in Richtung Dividendenwachstum. Richtig?
Genau.
Warum hast du das gemacht?
Ich würde sagen, es ist so ein KVP, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Es sind einfach Dinge, die man liest, lernt und ständig weiterentwickelt. Also vor ungefähr, ich glaube mittlerweile 4 Jahren, ja genau, Ende 2020 ungefähr, so 3,5 Jahre, sage ich mal, bin ich irgendwie über ganz viele Umwege über Twitter auf die Finanzbubble gekommen. Hatte dann damals 140 verschiedene Aktien, weil ich auf Trade Republic einfach alles
140.
gekauft, ja, einfach alles gekauft habe, was irgendwie 6 bis 8% Rendite hatte, dachte ich mir, geil, hau ich mir ins Depot. Und irgendwann habe ich halt mal angefangen, das auszusieben. Und dann hatte ich irgendwie noch um die 50 oder so, und das war momentan, ich glaube, um die 35 Werte, und habe eben nach und nach auch mal mich von Dingen mit kleinem Verlust getrennt, weil ich einfach gesagt habe, hier, das gehört auch zum Investieren übrigens dazu. Man sieht, irgendwo macht es einfach keinen Sinn mehr, die Aktie zu halten, zu sagen, bevor ich noch mehr Verlust mache, verkaufe ich sie. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Experte. Niemand ist unfehlbar. Sonst, wenn man das Spiel Börse durchgespielt hätte bis zum Ende, wäre jeder Millionär. Ne? Man entwickelt sich halt einfach weiter und das ist bei mir in den letzten Jahren passiert und ich denke, es wird sich natürlich auch noch einiges tun, weil auch ich natürlich noch super viel dazulerne und mich da weiterentwickle.
Das ist eine schöne Überleitung. Du hast nämlich vorhin ja auch gesagt, als du angefangen hast, da hast du so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann.
Ja.
Wenn jetzt die Leute, die hier zuhören, sagen, boah, geil, ja, also Dividenden, sexy, will ich haben. Ich fange jetzt an und wir berücksichtigen die Kriterien, die wir vorhin aufgezählt haben und wir öffnen ein Depot und fangen an. Da gibt es doch bestimmt Fehler, die du gemacht hast, von denen du erzählen kannst, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann schon mal vermeiden können.
Auf jeden Fall. Dazu zählt blind irgendwas kaufen. Also man sollte nicht auf gut Glück irgendwo Geld reinstecken, wenn man wirklich null Ahnung hat. Ich meine, ich hatte ja damals die Bankausbildung gemacht, aber da lernt man halt nichts über Aktien. Und ich bin ja wirklich mit dem Approach rangegangen. Ja, ich habe mir den DAX angeguckt und dann habe ich halt irgendwie 2000 Euro in Allianz, 2000 Euro in Bayer. Und wenn man sich jetzt den Chart anschaut von Bayer, ich habe da April 2015 investiert, die standen nie wieder so hoch wie zu dem Zeitpunkt. Heutzutage würde ich ja niemals wieder rein investieren. Aber damals dachte ich mir, da kann man ja nicht viel falsch machen. Heute stehen sie bei, ich glaube, 30 Euro. Ich habe sie Gott sei Dank bei 60 verkauft. Ja, und was man auf jeden Fall auch nicht denken sollte, ist das schnelle Geld machen. Wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, man verliert nie schneller Geld, als wenn man sich denkt, hey, ich will das schnelle Geld machen. Ich weiß, wie es läuft. Das heißt ja auch immer, einer der Grundsätze an der Börse ist demütig sein und sich eben nicht denken, ich bin jetzt noch ein paar Kursgewinnen hier der Experte, es läuft gut und ich gehe mehr Risiken ein. Man sollte auf jeden Fall auch wissen, wo man rein investiert. Also ganz am Anfang habe ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendeine Afrikanische Bergbauaktie, irgendwie sowas, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe nur den Kurs angeguckt und dachte mir, ja, da gehe ich rein, und dann sind die irgendwie abgeschmiert und dumm gelaufen. Ja, also man sollte sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt auch unglaublich viele Bücher dazu. Also ich habe es mehr so Trading-Bücher gelesen, deswegen kann ich so Anfängerbücher gar nicht groß empfehlen. Aber es gibt auch super viel gratis Content, sei es jetzt bei mir oder bei so einem Account wie Wir lieben Aktien oder Chartsekte. Die bieten auch super viel kostenlosen Mehrwert, oder eben auch dein Account hier. Ja, also auf jeden Fall ganz viel informieren. Und wenn man wirklich rumspielen möchte, es gibt zum Beispiel von OnVista auch ein Musterdepot. Da kann man dann auch sagen, ich habe ein Musterdepot von 1 Million und probiere mich einfach mal aus, ohne dass man eben direkt Geld verbrennt.
Also wir haben das Thema nicht blind irgendwas kaufen. Wir haben das Thema also schon mal üben über so ein Musterdepot. Was gibt es noch für Fehler, die du gemacht
Was
hast?
habe ich noch für Fehler gemacht? Ja, genau, ein toller Fehler. Ich darf gar nicht drüber reden, sonst rege ich mich auf. Ich hatte Nvidia-Aktien und ich habe sie bei 150 Euro verkauft. Nach Steuern hätte ich somit 20.000 Euro gemacht, die mir dadurch entgangen sind. Das heißt, einer der Fehler ist, Sachen zu früh zu verkaufen oder Sachen überhaupt zu verkaufen. Und wenn irgendwas im Plus ist, weil dazu neigt auch der deutsche Kleinanleger, die Privatperson, irgendwas ist im Plus, oh, 10% im Plus, dann nehme ich den Gewinn mit. Aber die Positionen, die 30% im Minus sind, die lässt man dann immer schön laufen. Und somit hat man irgendwann nur noch Minus im Depot. Deswegen, Positionen im Depot dürfen auch ruhig sich verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, ohne dass man sie dann verkauft. Bei sowas würde ich zum Beispiel, wenn sowas ein Rücksetzer macht, eher nachkaufen, anstatt zu verkaufen. Das war auch so ein Fehler, den ich früher einfach oft gemacht habe.
Warum hast du verkauft?
Ich habe das umgeschichtet. Das ist jetzt wie lange her? Ein Jahr? 1,5 Jahre? Ich wollte in irgendwas anderes umschichten, und ich muss auch sagen, damals, ich bin vor 3 Jahren in Nvidia gegangen oder so, und die haben sich auch verdoppelt. Und dann bin ich bei 300, was ja damals ein super hoher Kurs war, eingestiegen. Und dann sind die gefallen, dann sind ewig darum gedümpelt bei 140, 120. Und das hat mich natürlich sehr geärgert.
Also
Na,
mit
da war ich froh.
Verlustverkauf.
Ich habe die dann auf Break-Even verkauft. Ich habe
Ah,
dann irgendwie
okay.
ganz viel nachgekauft. Die waren dann bei mir über 150 bei Break-Even. Ich war einfach froh, da raus zu sein, weil die performen ja sowas von scheiße. Ich muss aber auch sagen, dass ich durch Dividenden, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, so Tech-Unternehmen schütten halt relativ oft keine Dividende aus oder nur wenig. Und deswegen war ich halt auch froh zu sagen, hier, das ist so eine tote Position. Die gibt mir nichts zurück, da habe ich keinen Cashflow, da habe ich keine Dividende. Also warum hier irgendwie 7.000 Euro in Nvidia rumstehen haben, wenn ich woanders auch Dividende kassieren kann? Und deswegen hat ja keiner damit gerechnet, dass die irgendwann auf über 900 Dollar steigen. Also ein paar Experten vielleicht schon, ich nicht. Ja, und deswegen bin ich da halt leider frühzeitig ausgestiegen.
Zum Thema frühzeitig verkaufen oder generell verkaufen, kann ich noch einen ganz guten Tipp mit auf den Weg geben. Den habe ich damals von meinem Börsenmentor gelernt. Liebe Grüße an Matthias an dieser Stelle. Und zwar hat der mir beigebracht, immer wenn man Geld investiert, dann soll man sich vorher die Frage stellen, was will ich in welcher Zeit verdienen? Weil wenn man sich diese Frage stellt, dann ist eigentlich klar von vornherein, wann man verkauft damit. Und wenn man dann zum Beispiel sagen wir, keine Ahnung, ich will 50%, sagen wir mal, Gewinn mit dieser oder jener Aktie machen. Und dann verkauft man bei 50%. Die Aktie steigt danach aber noch auf 150%. Klar kann man sich dann ärgern, weil einem was entgangen ist. Aber auf der anderen Seite hat man sein Ziel erreicht. Das bedeutet, der Riecher, den man hatte, war richtig. Die Strategie, die man sich zurechtgelegt hat, hat funktioniert. Und das ist ein wichtiges Learning, dass man, wenn man damit anfängt zu investieren oder generell auch nicht nur am Anfang, das sollte man immer tun, dass man haben kann.
Ja,
Also
das
da kann,
stimmt.
ne, also da kann ich auch gerne nochmal auf den Weg geben, ne, nicht jetzt, weil die beiden großen Endgegner im Bereich Investieren an der Börse sind ja Angst und Gier. So. Und die meisten Menschen fokussieren sich auf Angst, aber Gier ist ein genauso böser Feind. Wenn man jetzt sein Zielgewinn erreicht hat, und jetzt aus Gier sagt, oh ja, komm schon, da geht noch was. Aber es dann fällt, dann wäre es schlauer gewesen, wenn man verkauft hätte. im Vorweg und sein Ziel erreicht hätte. Also da
Das
muss man
stimmt.
immer nochmal so ein bisschen abwägen. Also man kann natürlich sein Ziel auch ändern, klar, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber nur, wenn das auch faktenbasiert ist.
Ja,
Ja.
das stimmt. Wobei ich da, also ich zum Beispiel würde dann sagen, komm, ich stelle mir eine Stop-Loss-Order bei dem Kurs auf 45 %.
Ah,
Das
schön. Was ist
heißt,
denn
ich
ein
könnte es dann noch
Stop-Loss-Order?
weiterlaufen lassen und hätte trotzdem abgesichert,
Was
wenn
ist
ich
denn
ganz
eine
schlau und fix bin.
Stop-Loss-Order?
Das ist eine Order, die automatisch ausgelöst wird, wenn dann ein gewisser Kurs unterschritten wird. Wobei es natürlich sein kann, also an der Börse kommen immer Käufer und Verkäufer zusammen, dass zu dem Kurs dann keiner kaufen möchte und man dann eben für einen etwas geringeren Betrag verkauft. Es kommt natürlich darauf an, wie oft eine Aktie gehandelt wird. Wenn es irgendwie eine Alphabet-Aktie ist, die keine Ahnung, wie viele tausend oder Millionen Mal am Tag gehandelt wird, findet sich natürlich zu dem Kurs eher ein Käufer. Als jetzt hier diese, keine Ahnung, afrikanische Erdölaktie oder was ist, die ich da hatte, die vielleicht auch nur 10 Mal am Tag gehandelt wird.
Okay. Hast du abschließend noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Learnings, irgendwas, wo du sagst, das solltet ihr aber auf jeden Fall noch zu dem Thema wissen?
Gut, was sollte man unbedingt wissen? Ich denke, vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber an Aktien und Vermögensaufbau führt kein Weg vorbei, gerade wenn man die Rente anschaut. Man sollte das Thema auf jeden Fall mit Ruhe und Bedacht angehen, aber trotzdem auch so früh wie möglich. Es ist auch niemals zu spät, Vermögensaufbau zu betreiben und man hat auch niemals zu wenig Geld, um Vermögensaufbau zu betreiben. Das heißt, selbst wenn man nur 20 € im Monat weglegen kann, auf die lange Sicht gesehen, 20, 30, 40 Jahre, ist das besser als nichts. Und das Ziel sollte sein, dass es einem im Alter gut geht, dass man seinen Lebensstandard halten kann und nicht, wie werde ich schnellstmöglich Millionär und kann mir irgendwie eine Rolex leisten, sondern es geht mir hauptsächlich ja auch darum, mich einfach abzusichern. Wenn ich mit 50 in Rente gehen kann, ist das cool. Aber wenn ich im Alter keine Pfandflaschen sammeln muss, ist das auch cool. Und ich glaube, dass vor allem viele junge Leute da draußen sich der Sache gar nicht so bewusst sind. Und ich hoffe einfach, dass ich ein paar Leute dazu animieren kann, sich eben auch Gedanken zu machen über ihre Altersvorsorge und Vermögensaufbau.
Machst du deine Altersvorsorge nur mit Aktien oder machst du noch was anderes?
Ich mache nur Aktien. Ich schaue tatsächlich ab und an auch mal nach Immobilien. Wobei da momentan was Passendes zu finden, ist ja auch schwierig, zumal meine Eltern tatsächlich auch vermieten und relativ wenig in Aktien haben. Deswegen, um einfach die ganzen Vermögenswerte so ein bisschen zu diversifizieren, mache ich tatsächlich hauptsächlich Aktien.
Ich fokussiere mich ja auch, also eins meine Spezialisierung ist ja auch das ganze Thema Female Finance, weil ich ja ganz oft, wenn ich mit Kundinnen spreche, die mir erzählen, ja, das macht mein Freund, das macht mein Mann, das macht mein Vater, das macht mein was weiß ich. Viele, viele Frauen machen sich da ja auch von Männern abhängig in dem Bereich und darum finde ich das ganz schön, dass wir beide sprechen heute, weil du ja auch als Frau ein schönes Vorbild bist für diejenigen, die sich das vielleicht so gar nicht zutrauen. Hast du vielleicht explizit an die weiblichen Zuhörer nochmal so eine Message mit auf den Weg?
Auf jeden Fall beschäftigt euch damit. Das Thema kann auch richtig Spaß machen. Also mir macht das zumindest Spaß. Deswegen macht euch da nicht abhängig. Und wie gesagt, am Anfang klingt es vielleicht nach einer riesigen Hürde, wenn man keine Ahnung hat. Ich muss sagen, bei uns, also in der Beziehung zwischen meinem Freund und mir, war es genau umgekehrt. Ich kam mit dem Aktienwissen um die Ecke und der hatte bis dato noch nie irgendwas gemacht, einfach weil er sich nicht auskannte und nichts falsch machen will. Aber wie gesagt, ich denke, wenn man einfach einen Sparplan hat, langfristig den gleichen Betrag oder irgendwann auch ein bisschen mehr in irgendeinen ETF investiert, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, deswegen einfach Augen zu und durch. Lieber, bevor man irgendwas falsch macht oder Risiken eingeht, auch gerne nochmal Leute fragen, sei es Finanzaccounts auf Instagram, Freunde, Bekannte. Zum Beispiel mich kann man auch immer ansprechen. Ich meine, ich gebe ja keine Anlageberatung, aber manchmal sage ich dann schon, ne, mach's doch so, warum hast du daran nicht gedacht oder so. Ich glaube, auch in der Finanzcommunity auf Instagram und so sind super viele Leute, die gerne helfen, was natürlich nicht heißt, dass man alles, was sie sagen, für bare Münze nehmen soll, aber auf jeden Fall ein paar Meinungen einholen, ein paar Bücher lesen, vielleicht mal Handelsblatt lesen, sich einfach mit dem Thema beschäftigen und ja.
Ich habe es gerade noch mal in meine Notizen geholt. Mir ist beinahe eine Frage, haben wir beinahe übersprungen. Und zwar, wir haben noch gar nicht über das Thema Risiken gesprochen.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Wenn man diese Strategie fährt, die Dividendenstrategie, was kann passieren und wie wahrscheinlich ist das?
Ja gut, bei Aktien kann im Endeffekt, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es könnte theoretisch immer ein Totalverlust eintreten. Sei es, dass ein Corona-Crash kommt, sei es, dass man in Wirecard investiert hat. Ja, deswegen ist auch gerade dieser langfristige Aspekt super wichtig. Man sagt ja, wenn man Aktien um die 20 Jahre hält, dann ist ungefähr das Risiko eines Verlusts gleich null. Weil die Aktien bis dahin sich vielleicht wieder erholt haben vom Kurs oder eben auch durch die Dividende. Man muss es ja so sehen, wenn ich heute 10.000 Euro investiere und bekomme immer 4%, Tendenz so ein bisschen steigend pro Jahr ausgeschüttet, dauert es ja nur 20 bis 25 Jahre, bis ich den Einstandskurs, den ich heute in die Aktie investiert habe, an Ausschüttungen wieder rausbekommen habe. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich bei Dividenden nach 20, 25 Jahren eben wieder plus minus null. Und es ist auch, wie gesagt, dann der schlimmste Fall. Deswegen habe ich auch so gerne Dividendenaktien, weil die einem etwas zurückgeben. Wenn ich heute in Nvidia einsteige bei 900 Dollar Kurs, die würden auf 100 Euro nach unten fallen und nie wieder steigen, wäre das Investment futsch. Und wenn ich zum Beispiel jetzt bei Union Pacific jetzt einsteige bei 240 Euro, stehen sie, glaube ich, und sie fallen für immer auf 150, aber geben immer schön Dividende, kann ich eben diesen Kursverlust auch immer ausgleichen. Das heißt, deswegen investiere ich eigentlich lieber in Dividendenaktien. Die Risiken sind vielleicht anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwingend weniger Risiken sind, aber durch die Ausschüttung hat man halt eben auch eine gewisse Garantie, dass man das eingesetzte Kapital jetzt nicht einfach puff, verloren hat.
Okay, das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, die große Überschrift dieses Podcasts ist ja, wie also dein Du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, wie dein Leben besser werden kann. Und heute haben wir dazu, ja, die Dividendenstrategie gehört. Inwiefern kann dadurch das Leben besser werden? Ganz klar, weil wenn man Dividendenauszahlungen bekommt, bekommt man ein Passiveinkommen. Warum ist es Passiveinkommen? Naja, die Aktie kauft ihr einmal und danach müsst ihr sie theoretisch nie wieder anfassen. Und die Dividende wird einfach so ausgeschüttet. Wenn ihr eine Aktie gewählt habt, die auch noch ein Dividendenwachstum hat, dann bekommt sie über jedes Jahr mehr Dividende durch dieselbe Aktie, ohne dafür mehr kaufen zu müssen. Wir haben heute gelernt, wie man anfangen kann mit diesem Thema. Wir haben gelernt, welche Risiken es gibt. Wir haben gelernt, welche Kriterien man bei der Auswahl der richtigen Aktien auswählen sollte. Ja, und ich würde mal sagen, da spreche ich wahrscheinlich für uns beide, dass wir alle, die zuhören, nur motivieren können, mit diesem Thema anzufangen.
Genau.
Du hast ja gerade gesagt, Beratung bietest du nicht an. Bietest du irgendwie Coaching oder irgendwas in die Richtung an?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt die Nachfrage da ist. Also ich bin, wie gesagt, nicht selbstständig mit Instagram oder so. Man kann mich trotzdem sehr gerne jederzeit alles Mögliche fragen.
Okay, das heißt, man kann sich bei dir melden, wenn man mal eine Frage hat. Coachings biete ich ja an. Das heißt, wenn ihr für dieses Thema euch interessiert und sagt, ja, ich habe zwar jetzt so ein bisschen Handwerkszeug durch diesen Podcast schon an die Hand bekommen, aber irgendwie traue ich mich noch nicht so richtig oder ich hätte doch gerne noch mal einen Coach, der einen begleitet, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden. Da helfe ich euch gerne weiter. Und wenn ihr euch bei der lieben Ella bedanken wollt für den wertvollen Content, den sie uns hier heute präsentiert hat, dann könnt ihr auf ihrem Instagram-Account Dividendella, also Dividend und dann Ella mit Doppel-L, gehen und ihr dort folgen. Gibt es noch was im Internet, wo man dir folgen kann?
Ich habe einen Blog, da habe ich aber seit 2 Jahren nichts mehr geschrieben. Also
Okay.
Instagram is the way to go.
Okay, geht auf Instagram. Der Content kommt zwar nicht oft, aber dafür ist er qualitativ sehr hochwertig.
Dankeschön.
Und ja, ich würde mal sagen, das Schlusswort gehört dir.
Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Einladung heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, einige der Zuhörer für das Thema begeistert zu haben. Vielleicht auch ein paar Mädels, die sich bisher noch nicht so mit dem Thema befasst haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielen Dank an der Stelle.